Gelobt sei der Herr. Lasst uns nun einen Vers vorlesen aus Lukas-Evangelium Kapitel 11. Beginnen mit Vers 1. Aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 11 mit Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Amen. Ihr könnt euch bitte wieder niedersetzen. Es war ein sehr kurzer Vers, aber ich glaube, wir können auch aus diesem kurzen und sehr spezifischen Vers eine Lehre ziehen für uns, und der Herr möge uns dabei segnen. Die Rede war auch in dem Gebetsanliegen über zwei Menschen, die Männer des Gebetes waren. Und eine Person war Moses und die andere war Samuel. Und ich erinnere mich an eine Situation, als ich ein Seminar besuchte in der katholischen Universität in Wien. Und dort war die Rede über Moses. Und jeder von uns musste beim Brainstorming schreiben, was über Moses als erstes in seinem Kopf kommt. Manche schrieben Tora, Gesetz, das Regelwerk. Und als ich so nachdachte, war das Erste, was in meinen Gedanken gekommen ist, Mann des Gebetes. Natürlich, als der Lehrer das gesehen hatte, gefragt, wer hat diese Worte hingeschrieben, habe gesagt, ich. Er hat gesagt, wieso Mann des Gebetes? Und als ich nachgedacht habe, war die Antwort, die ich ihm gegeben habe, folgende. Wenn man sich das Leben Moses genau anschaut, ist das, was ihm am besten charakterisiert, dass er ein Mann des Gebetes war. Denn in Jeremia Kapitel 15, wie schon Bruder Philipp erwähnt hat, war die Rede über Samuel und Mose, aber in was für einem Kontext? Der Kontext war dort im Kontext des Gebetes, der Fürbitte. Selbst wenn Samuel und Moses vor mir kommen würden, für was? Damit sie beten. Ich habe mit der Hilfe des Herrn vor 3 Monaten ungefähr ein Selbststudium für mich selber begonnen, nämlich über das Gebet. Heute werde ich nur eine Einleitung machen und vielleicht, wenn der Herr helfen wird, vielleicht irgendwann in näher Zukunft werde ich es weiterbringen, aber heute wollen wir uns als Einleitung schauen, was genau wir aus dem 11. Kapitel im Lukas-Evangelium lernen können. Und der Kontext, den wir hier sehen, ist der folgende. Jesus Christus, wenn wir auf sein Leben blicken, er hat sich oftmals alleine irgendwo in einer Wüste, in irgendeinem Ort, in irgendeinem Haus versucht zu verstecken, damit niemand weiß, wo er ist, damit er dort alleine betet. Und die Frage, die dann hier ein Jünger gestellt hat, oder die Bitte, mit der er vor dem Herrn gekommen ist, war folgende: Herr, lehre uns zu beten. Doch lass uns jetzt eine spezifische Frage in den Raum stellen, nämlich die folgende. Hatten bis zu diesem Zeitpunkt die Jünger kein Gebetsleben? War das das erste Mal, wo sie ein Gebet gehört haben und sie gesagt haben, ja, das Gebet ist wirklich schön gewesen? Nein. Die Jünger haben auch vorher schon gebetet. Sie hatten ein Gebetsleben. Aber was ich selbst für mich selber sehe, ist, dass wo sie auf das Gebetsleben Jesus Christus geblickt haben und dann auf ihr eigenes Gebetsleben, haben sie einen Unterschied gesehen. Sie haben einen Unterschied gemerkt. Ihr kennt bestimmt diese YouTube-Videos, die jetzt auf YouTube zu sehen sind, wo die Braut dem Ehemann am Hochzeitstag, für diejenigen, die die Farben nicht unterscheiden oder farbenblind sind, gibt die Braut dem Bräutigam eine Brille, damit er das erste Mal Farben sieht. Ihr habt sicher solche Videos schon gesehen. Und dort merkt man die Reaktion, die sie sehen, nicht? Sie haben niemals eine Farbe gesehen. Sie haben niemals ein Orange gesehen, ein Grün, ein Rot, so wie wir es sehen. Und dann sieht man dort die Reaktion. Und sie sagen, oha, wow. Ich dachte bisher, so wäre es Orange gewesen oder so wäre die Farbe Rot. Aber dort sehen sie zum ersten Mal, was es bedeutet, Rot oder Grün oder Orange oder Blau. Und genau im selben Kontext nehme ich an, dass die Jünger, als sie auf das Gebetsleben Jesus Christus geblickt haben, dass sie genau diese Reaktion hatten. Sie haben gewisslich gebetet, sie hatten ein Gebetsleben. Aber wo sie gesehen haben, dass Jesus Christus alleine war, gebetet hat. Und ich nehme an, wie Petrus zum Johannes gesagt hat, hörst du, wie der Herr betet? Hörst du, wie plötzlich alles still ist? Wie seine Seele, wie sein Geist mit dem Geist des Herrn verschmilzt? Merkst du was, da ist etwas anderes. Deswegen hatten sie diese Bitte, Herr, lehre uns zu beten, nicht weil sie vorher niemals gebetet haben, sondern weil sie einen Unterschied gesehen haben zwischen ihrem eigenen Gebetsleben und dem Gebetsleben des Herrn. Und mit diesem Gedanken möchten wir beginnen, nämlich, was für eine Art von Gebetsleben hast du? Ist es ein theoretisches Gebetsleben, wo wir nur mit Worten vor dem Herrn kommen? Oder ist es wirklich ein Gebetsleben, wo du danach trachtest, dem Herrn näher zu kommen? Der Herr möge uns in dieser Hinsicht segnen und dabei helfen, dass unser Gebetsleben nicht etwas Theoretisches ist, sondern etwas Praktisches. Ein Gedanke, den ich nun noch aus diesem Vers mit euch teilen möchte, ist der folgende. Die Jünger haben hier nicht gebeten, dass sie vom Herrn gelehrt werden, wie sie Dämonen austreiben, wie sie zu predigen haben, wie sie Wunder vollbringen können, obwohl sie das im Leben Jesus Christus gesehen haben, nicht? Sie haben gebetet, Herr, lehre uns zu beten, lehre uns zu beten. Und wir wollen am Anfang dann schauen, was es bedeutet, ein richtiges Gebetsleben zu haben und auf der anderen Seite, was es nicht ist, was das Gebetsleben nicht ist. Und wenn wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 schauen, beginnt Jesus Christus in erster Linie zu sagen, was man nicht tun soll, wenn man betet, bevor er überhaupt zum Gebetsleben kommt. Und Matthäus-Evangelium Kapitel 6 mit Vers 5 beginnt er folgendermaßen. Und wenn du betest, sollst du nicht sein. Auf der ersten Linie zeigt er hier, wie man nicht beten soll, bevor er überhaupt zeigt, wie man richtig zu beten hat. Und es steht geschrieben, du sollst nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wir sehen hier, was man nicht tun soll, wenn man betet. Und das Erste, was wir hier sehen, ist es spezifisch auf die eigene Person gerichtet. Du sollst nicht sein wie die Heuchler. Was war der Grund, weshalb die gebetet haben, diese Menschen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten? Damit sie sich selber zeigen. Damit sie auf ihre eigene Gerechtigkeit schauen und die Menschen sehen, ja, dieser Mensch ist wirklich ein Gerechter, was für lange Gebete er vor dem Herrn bringt. Und in der ersten Linie möchten wir zeigen, dass möchte der Herr uns hier lernen, dass wir nicht, wenn wir vor dem Herrn im Gebet kommen, uns selbst präsentieren. Was für Werke wir vollbracht haben, was für Errungenschaften wir vollbracht haben, sondern dass wir uns selber schmähen. Wenn hier die Rede ist von dem Kämmerlein, dass du die Tür zumachst, ist es nicht unbedingt die Rede von diesem physischen Tor. Es bedeutet, dass du deine Gedanken, dass du alles, was um dich herum, dass du Stille machst in deinem Leben, dass nichts eindringen kann von außen, Gedanken des Hochmutes, was du vollbracht hast, wer du bist und dass du vor dem Herrn quasi dort wie ein Namensschild steht und steht, Daniel hat diese Werke vollbracht. Nein, ganz und gar nicht. Sondern dass im Gebet wir uns schmähen und dass Jesus Christus gesehen wird. Und der Herr möge uns in dieser Hinsicht helfen. In Römer Kapitel 8 mit Vers 26, bevor wir zum nächsten Vers im Matthäus-Evangelium gehen, wie man nicht beten soll, steht folgendermaßen geschrieben. Ebenso kommt auch der Geist unsere Schwachheiten zur Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wenn wir zurückblicken auf den Vers 26, steht geschrieben, wir wissen nicht, wie wir zu beten haben. Wir wissen es nicht. Deswegen ist die erste Auszeichnung, die einen Christen charakterisieren müsste, die Neugeburt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Denn wir leben in einer Zeit, wo jeder es etwas Optionales sieht, ob du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist oder nicht. Hier aber im Römerbrief steht geschrieben, wir wissen nicht, wie wir zu beten haben. Wir wissen es nicht. Deswegen kommt der Heilige Geist uns zur Hilfe, damit wir lernen, wie wir zu beten haben. Und apropos, noch hier als kurze Frage. Ist es überhaupt möglich, dass man lernt zu beten? Zu predigen ja, nicht? Zu singen ja, natürlich. Aber zu beten eher nicht, würden wir sagen. Wisst ihr, was mich oftmals überrascht? Vor allem für diejenigen, die ein Programm leiten, sei es beim Jugendwerk, beim Deutschen Werk. Wir können oftmals so spezifisch sein, wenn es darum geht, wie viele Lieder wir singen müssen. Wir sagen der Lobpreisgruppe, bereitet euch mit 4 oder 5 Liedern. Wir sind sehr spezifisch. Wenn es darum geht zu predigen, sind wir auch sehr spezifisch. Wir sagen 30 Minuten, 35 Minuten, 40, 45 Minuten. Aber wenn es darum geht zu beten, wisst ihr, wie wir sind? wenn der Herr Gnade schenken möchte, ja, wenn nicht, dann schauen wir nach beim nächsten Gebet. Vielleicht tropft dann irgendwas von der Geistesgnade, nicht? Genauso sind wir oftmals in unserem Gebetsleben. Wir legen quasi das ganze Gebet auf die Schultern des Herrn und sagen, Herr, wenn du Gnade schenken möchtest, dann beten wir und dann vielleicht nähern wir uns der 15-Minuten-Marke an, nicht? Wieso können wir so spezifisch sein, wenn es darum geht, wie viele Lieder wir zu singen haben, wie lange die Predigt sein muss, aber wenn es darum geht zu beten, sind wir nicht mehr spezifisch? Merken wir vielleicht, dass wir oberflächlich im Gebet sind? Dass wir dieses Gebet nur auf den Schultern des Herrn werfen wollen, quasi als wäre es seine Schuld, wenn wir nicht beten, als wäre es seine Schuld, wenn wir nicht in den Flügeln des Geistes, in dem Gebet fliegen und sagen, ja, wir versuchen es wie bei der Lotterie, einfach noch einmal den Hebel ziehen und vielleicht beim nächsten Gebet schüttete der Herr ein bisschen von der Gnadendosis aus, nicht? Deswegen möchte der Herr uns lehren, wie wir zu beten haben, wie wir zu beten haben. Und hier möchten wir vier Prinzipien, was es bedeutet, wirklich ein Gebetsleben zu haben. Und das erste Prinzip ist das folgende. Das Gebet ist eine Entscheidung und kein Feeling. Das Gebet ist kein Feeling. Auch wenn wir uns oftmals so erwarten, dass eine Art von Emotionen, eine Dosis von Feeling über uns kommen und dann, wenn wir es wirklich spüren und dieses Brennen in uns, dann beten wir nicht. Das Gebet ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich zu beten oder du entscheidest dich nicht zu beten. Wenn wir darauf beruht sind und warten, bis wir wirklich eine übernatürliche Präsenz spüren, damit wir beten oder vielleicht die Bibel lesen, dann müssen wir verstehen, wir werden niemals beten. Weil wahrscheinlich wird diese Dosis, die du erwartest, niemals über dich kommen. Aber der Herr ist derjenige, der gnädig ist, barmherzig ist. Und wenn man sich entscheidet zu beten, vielleicht wirst du nicht nach 5, 10, 15 Minuten, aber was ist, wenn der Herr dir sagt, Daniel, ich möchte dir im heutigen Abend wirklich eine Gnadenausgießung geben über dein Leben. Aber erst nach 45 Minuten. Puh, Herr, erst nach 45 Minuten, so etwas kann es nicht geben, nicht? Was ist, wenn der Herr sehen möchte, dass du wirklich darum kämpfst, dass es dich etwas kostet? Genauso wie derjenige, der zu predigen hat, sich vorbereitet. Derjenige, der zu singen hat, der bereitet sich vor. Aber wieso bereiten wir uns nicht vor, wenn es darum geht, zu beten? Seien wir ehrlich. Damit wir die Sachen wirklich spezifisch nennen. Wer ist in die Gemeinde gekommen und hat gesagt, Herr, ich möchte heute wirklich ein wohlgefälliges Gebet vor dem Herrn bringen? Wahrscheinlich die wenigsten von uns nicht. Aber wenn es darum geht, einen öffentlichen Dienst zu machen, zu singen, zu predigen, dann bereiten wir uns vor, weil wir wollen uns nicht demütigen, nicht? Aber oftmals sind wir uns nicht dessen bewusst, dass wir uns nicht vor der Gemeinde bloßstellen oder demütigen, sondern in der spirituellen Welt. Wir kommen unvorbereitet, wir haben zu Hause nicht gebetet, wir haben nicht gefastet, wir kommen ohne ein tiefes Trachten, ohne eine Sehnsucht und wir erwarten uns dann in der Gemeinde, dass plötzlich, pack, vom Himmel herab kommt so eine Gnadenausgießung und wir fliegen plötzlich. Es ist sehr selten so der Fall, sehr selten. Das Gebet ist eine Entscheidung und kein Feeling. Das zweite Prinzip ist, das Gebet ist kein Talent. Das Gebet ist kein Talent. Manche haben es und manche haben es nicht. Wie mein Bruder einmal gefragt worden ist, Herr, Bruder, möchtest du nicht zum Gebetsabend kommen? Ich habe die Gabe des Gebetes, nicht nur die Gabe der Predigt. Na, wundervoll. Du kannst nicht deinen Dienst vollbringen, ohne ein Gebetsleben zu haben. Die Predigt ist verbunden mit dem Gebet, das Singen ist verbunden mit dem Gebet. Aller Dienst, den du vollbringst vor dem Herrn, muss verbunden sein mit dem Gebet. Es ist kein Talent, wo du sagen kannst, der eine hat es, der eine hat es nicht. Es ist eine Gabe, die du lernen kannst. Du kannst lernen zu beten. Es ist nicht nur ein Feeling, wenn ich es spüre, dann bete ich. Denn wisst ihr, was das Problem unserer Generation ist? Wir kennen die Schrift nicht. Wir kommen vor dem Herrn mit verschiedenen Arten von Gebeten und wir sagen, dem Herrn wird es schon sicher gefallen. Es wird ihm schon gefallen. Woher weißt du, dass dein Gebet dem Herrn gefällt? Du schaust in die Heilige Schrift. Es gibt eine Prozedur, ein Rezept, nach dem du beten musst. Und wir werden dann nur kurz sehen, was dieses Rezept ist. Das dritte Prinzip, es gibt Kriterien, an denen man sich zu halten hat im Gebet. Wie oftmals stellen wir uns vor, dass wir im Gebet einfach so plötzlich, wir sprengen die Tür, wir treten herein und dann kommen wir mit einem Gebet, auswendig gelernt von A bis Z, 5 Minuten und dann der Herr, das ganze Himmelreich muss sich in Bewegung setzen, weil Daniel hat irgendeinen Wunsch, nicht? Es ist nicht so, es ist nicht so.
Es gibt Kriterien in der spirituellen Welt, nach denen wir uns zu richten haben. Und diese Kriterien finden wir in der Heiligen Schrift. Und deswegen sind die Menschen, die die Heilige Schrift nicht kennen, oftmals schwach im Gebet. Oftmals schwach im Gebet. Denn wir beten, wir glauben, dass wir dem Herrn schon gefallen. Wir beten, Herr, gib mir dieses neue Auto, dieses neue Kleid. So spezifisch sind wir, wenn es um materielle Güter sind. Wo haben wir solche Gebete gelernt? Beim Herrn? Trachtet zuerst nach der Herrlichkeit des Herrn und nach seiner Gerechtigkeit. Dort sehe ich nichts von materiellen Gütern, ihr? Und wenn wir die Heilige Schrift nicht kennen, beten wir vielleicht sogar lang. Und wir fragen uns, Herr, wieso wirkst du nicht, wieso spüre ich deine Präsenz nicht, wieso leitest du mich nicht? Weil es nicht nach den Kriterien der Heiligen Schrift und nach den Kriterien Jesu Christi sind. Und das vierte Prinzip ist, wir bedürfen und wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Denn hier steht geschrieben im Römer, wir wissen nicht, wie wir zu beten haben. Wir wissen es nicht. Deswegen bedarf es einer Neugeburt, die Leitung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und dann, wenn du die Heilige Schrift kennst und du mit dem Heiligen Geist getauft bist, und die Leitung des Heiligen Geistes hast, dann wird dich der Heilige Geist auch lehren, wie du zu beten hast. Es ist eine Sache, das Gesetz zu kennen. Es ist eine vollkommen andere, wenn dir eine neue Sphäre geöffnet wird, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist. Und deswegen möge uns der Herr wirklich dieses Trachten nach der Fülle und nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist schenken. Amen. Lasst uns jetzt wieder zurückkehren zum Matthäus Evangelium Kapitel 6, damit wir auf das zweite Argument schauen, wie wir nicht zu beten haben. Das erste war, dass wir uns nicht selber irgendwie rühmen und zeigen. Und das zweite ist Matthäus Evangelium Kapitel 6, beginnend mit Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Beim ersten war, du sollst nicht sein mit eigenen Person verbunden. Beim zweiten steht, ihr sollt nicht plappern oder anders gesagt, ihr sollt es nicht nachmachen, so wie es bei ihnen sieht. Und den ersten Gedanken, den ich hier unterstreichen möchte, Jesus Christus möchte ich auf gar keinen Fall sagen, dass ihr nicht lange beten sollt. Das möchte Jesus Christus nicht sagen. Sondern was Jesus Christus hier sagen möchte, ist, das Maß, nach dem ein wohlgefälliges Gebet gemessen wird, besteht nicht in der Länge des Gebetes, sondern in der Tiefe des Gebetes. Amen. Wir können oftmals eine halbe Stunde, 40 Minuten beten, aber ohne den Kriterien, ohne den Prinzipien der Heiligen Schrift. Und dann beten wir und beten wir und beten wir. Es ist nicht nach der Länge gemessen, liebe Brüder und Schwestern, sondern es ist gemessen nach der Tiefe des Gebetes. Wie tiefgründig bist du? Wie verschmolzen bist du mit der Heiligen Schrift und mit dem Heiligen Geist? Danach wird es gemessen. Und natürlich dann, wenn es eine Tiefe hat, möge der Herr auch wirken, dass es eine Länge hat. Amen. Denn es ist nichts Falsches, lange zu beten. Obwohl oftmals habe ich diesen Satz so oft gehört, der Herr möchte nicht unbedingt lange Gebete, sondern tiefgründige Gebete. Ja, es stimmt, tiefgründige Gebete. Aber glaubt ihr, dass der Herr sagen wird, Daniel, eine Stunde, glaubst du nicht, dass es irgendwie schon genug ist? Der Herr sagt so etwas nicht. Genauso wie du Zeit verbringst mit den Sachen, die dir wichtig erscheinen. Glaubst du nicht, oder glaube ich persönlich nicht, dass wenn ich den Herrn wirklich liebe, dass der Herr irgendwie sagen wird, ja Daniel, eine Stunde reicht dir, glaubst du nicht? Nein, je mehr Zeit du verbringst in der Tiefe, in der Hingabe, in der Sehnsucht nach dem Heiligen Geist und nach dem Gebetsleben, so wird er sich freuen und so wirst auch du dich freuen. Und der Herr möge uns dabei helfen. Amen. Und jetzt möchten wir schauen, nachdem wir darauf geblickt haben, wie wir nicht zu beten haben, wie man beten soll. Matthäus Evangelium Kapitel 6 mit Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier zeigt Jesus Christus etwas sehr Spezifisches, nämlich wie man praktisch zu beten hat. Aber in der ersten Linie möchte ich folgenden Gedanken unterstreichen. Das Gebet Vater unser ist keine magische Formel. Es ist keine magische Formel. Es ist nicht ein auswendig Lernen, dass du beginnst, Vater unser, du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, und dann sprichst du es vielleicht 3-4 Mal und dann geschieht genau das, was du im Gebet möchtest. Du betest es 4, 5, 6 Mal, je nachdem, wie schwer deine Situation ist. Wenn es etwas schwer ist, betest du es 8 Mal. Wenn es nicht so schwer ist, betest du es 3 Mal und dann wird irgendwas Magisches geschehen. Nein. Was Jesus Christus hier den Jüngern vermitteln wollte, er wollte ihnen Prinzipien vermitteln, nicht eine magische Gebetsformel. Im Gebet Vater unser sehen wir Prinzipien, nach denen ein Christ zu beten hat. Und das erste Prinzip, das hier gezeigt wird, ist, dass dieses Gebet, dieses Rezept, das Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat, keine Option ist. Es ist keine Option, sondern es ist ein Imperativ, ein Gebot. Dann lasst uns auf Neue lesen, Kapitel 6 mit Vers 9. Deshalb könnt ihr, wenn ihr wollt, auf diese Weise beten, nicht? So sollt ihr beten. Es ist kein Können, wenn du so möchtest, Daniel, weil es gibt vielleicht noch andere Rezepte, nach denen du dich zu richten hast. Dir sage ich so, dem anderen Jünger so, Petrus, wenn du bist etwas energischer, du kannst ein bisschen, und du, Johannes. Nein, so sollt ihr beten. Das ist ein Gebot, das ist ein Imperativ, nicht eine Möglichkeit, es ist keine Option. Das ist ein Prinzip, nach dem der Christ zu beten hat. Deswegen möge uns der Herr dabei helfen, dass wir diese Prinzipien nicht nur theoretisch in unserem Herzen sammeln, sondern praktisch wirklich leben. Amen. Und jetzt möchten wir nur kurz, noch 2 Gedanken möchte ich teilen, und zu guter Letzt möchten wir natürlich auch ein Gebet machen. In der Offenbarung Kapitel 5 mit Vers 8, wenn es projiziert werden kann, steht folgendermaßen geschrieben: Und als er das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jede eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das sind nicht die Gebete von allen Menschen, die auf dieser Welt sind, nein. Das sind nur die Gebete der Heiligen. Aber was willst du damit sagen, dass nicht alle Gebete vor dem Herrn und vor dem Thron des Herrn kommen? Ja, genau das möchte ich sagen. Genau das möchte ich sagen. Denn es gibt manche Gebete, die niemals vor dem Thron des Herrn kommen. Niemals. Egoistische Gebete. Gebete, wo alles sich nur um Daniel dreht. Gebete, wo es sich um irdische und materielle Güter kommt. Die kommen niemals vor dem Thron des Herrn. Das sind die Gebete der Heiligen. Die Gebete, die wohlgefällig Christus sind. Die Gebete, die ihn rühmen, nicht die Person. Schwer ist das nicht. Denn wir lernen oftmals, dass alle Gebete dem Herrn wohlgefällig sind, was einfach nicht stimmt. Nicht alle Gebete, die wir einfach auswendig sagen vor dem Herrn, sind auch dem Herrn wohlgefällig, sondern nur diejenigen Gebete, die nach dem heiligen Rezept Jesus Christus sind. Alle anderen Gebete, die sich nicht eingliedern in dem Rezept Vater unser und dort die Prinzipien, die gelehrt worden sind, sind dem Herrn nicht wohlgefällig. Gebete, die nur um sich selbst sich drehen, Gebete, wo man sich selber zeigen möchte, Gebete, wo sagt, Herr, möchtest du mir nicht vielleicht ein neues Auto geben? Möchtest du vielleicht nicht, dass ich der Beste in der Schule bin, aber weshalb diese Gebete? Nicht vielleicht, dass du gesehen wirst und nicht der Herr? Deswegen sind dort die Gebete der Heiligen, nicht von allen Menschen. Deswegen möchte der Herr uns im heutigen Abend Folgendes beibringen: dass wir lernen können, wie die Gebete, die wir vor dem Herrn bringen, dass sie ihm wohlgefällig sind, nicht uns wohlgefällig. Denn es gibt eine Kategorie von Gebeten, die einfach dem Herrn nicht wohlgefällig sind. Und deswegen haben die Jünger gefragt, Herr, lehre uns zu beten. Lehre uns, was es bedeutet, was es ist zu beten und wie es ist zu beten. Denn es ist nicht nur genüge, dass man weiß, was man zu beten hat, sondern auch, wie man zu beten hat. Und der Herr möge uns dabei helfen. Und zu guter Letzt, einen letzten Gedanken, den ich noch mit uns teilen möchte, aus Matthäus Evangelium Kapitel 6 mit Vers 9. Nachdem Jesus Christus ihnen folgende Worte mitgeteilt hatte, nämlich wie sie zu beten haben. Es war noch nicht der Pfingsttag. Es war noch nicht der Tag, wo die Fülle mit dem Heiligen Geist gekommen ist. Und wir sehen einen Petrus im Garten, der nicht bereit gewesen ist, eine Stunde mit dem Herrn zu wachen. Aber nachdem die Fülle mit dem Heiligen Geist gekommen ist, nachdem sie erfüllt worden sind, waren diese Jünger, die vorher nur theoretisch ein Gebetsleben Christus gesehen haben und theoretisches gelernt haben zu beten, waren die Jünger dann diejenigen, die wirklich gelernt haben, ein wahrhaftiges Gebetsleben zu haben. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir in dieser Zeit, die wir jetzt noch haben, die Gnade und die Barmherzigkeit des Herrn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn wir wissen nicht, vielleicht ist jetzt genau dieser Zeitpunkt, wie bei den Jüngern, wo sie im Garten gemeinsam waren, eine Zeit, wo sie noch hätten beten können. Und wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Deswegen möchten wir dem Herrn in diesem Gebet bitten, Herr, lehre uns zu beten. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und vor dem Herrn kommen und genau in diesen Worten den Herrn bitten, dass er uns wirklich lehrt, ein wohlgefälliges und wahrhaftiges Gebetsleben zu haben. Amen.